Liebe Geschwister, an der Küste Spaniens ging im 19. Jahrhundert ein deutsches Handelsschiff unter. Von der Besatzung konnte sich damals keiner retten. Aber die Wellen spülten eine Menge Matrosenkleider mit den Schiffstrümmern an Land. Die waren voll mit Salzwasser durchtränkt. Diese Matrosenkleider wurden dann von einer spanischen Papierfabrik aufgekauft. Die haben sie verarbeitet, aufgetrennt. Und in einer dieser Jacken, da fand man zwischen dem Oberzeug und dem Futter einer Matrosenjacke eben ein deutsches Neues Testament. Mit anderen Papieren wurde das an die Botschaft nach Madrid geschickt und dann schlug einer dieses Neue Testament auf und fand darin folgenden persönlichen Eintrag, offensichtlich des Besitzers. Da stand geschrieben, Markus Rothmann, 1864. Das erste Mal gelesen um der Bitte meiner Schwester Lotte willen. Das zweite Mal gelesen aus Angst um meiner Seele willen. Das dritte und alle die weiteren Male gelesen aus Liebe zu meinem Retter Jesus Christus. Diese Bibel, die hatte offensichtlich Wirkung erzielt, nachhaltige Wirkung. Und wir fragen uns, wie war das möglich? Was ist so besonders an diesem Buch? Und vor allem kann das heute auch passieren. Und damit kommen wir in der Reihe über die Waffenrüstung Gottes zum letzten Ausrüstungsgegenstand. Epheser 6, Vers 17, Sie haben den Predigttext auch vor sich. Wir haben uns ja in den letzten Wochen Schritt für Schritt durch diesen Abschnitt hindurch gearbeitet. Wer nicht alles mitbekommen hat, kann das nochmal nachhören über unsere Homepage beg-hannover.de. Und heute kommen wir nun zum sechsten Ausrüstungsgegenstand, den der Apostel Paulus hier erwähnt. Da sagt er, und nehmt das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Nehmt das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. In den letzten Wochen hatten wir ja immer wieder gesehen, wie Paulus den Christen mit einem römischen Soldaten vergleicht. Er war zu dem Zeitpunkt in römischer Gefangenschaft, hatte diese Leute also ständig um sich herumlaufen. Teilweise mit, teilweise ohne Rüstung wahrscheinlich. Aber er sah das und Paulus macht deutlich, wenn der römische Soldat seinen Auftrag gut ausführen will, dann braucht er dafür natürlich die richtige Rüstung. Und so brauchen auch wir als Christen für unseren Dienst, für unsere Existenz in der Nachfolge Jesu die richtige geistliche Waffenrüstung. Und Paulus betont immer wieder, zieht die ganze Waffenrüstung an. Macht keine halben Sachen. Nehmt die Rüstung ganz. Und dann hatten wir gesehen, was alles dazugehört. Der Gürtel der Wahrheit. Der Panzer der Gerechtigkeit, dass ich mich darauf verlassen kann, Jesus starb für mich und er spricht mich gerecht von aller meiner Schuld, wenn ich an ihn glaube. Er genügt. Diese Gewissheit, dass er für mich eintritt, der Panzer der Gerechtigkeit, die Stiefel für das Evangelium des Friedens, der Langschild des Glaubens, mit dem ich die feurigen Pfeile des Teufels auslöschen kann. Gegen alle Angriffe und Anfechtungen des Teufels mich berufen kann auf die Verheißung Gottes. Und schließlich der Helm des Heils, diese Gewissheit, der Herr ist bei mir, er trägt mich durch. Was er mir zugesagt hat, das steht fest und ich darf mich darauf verlassen, dass er mich in seiner Nachfolge sicher ans Ziel bringt. So wie wir das eben gesungen haben. Wie er mich durchträgt, weiß ich in vielen Fällen nicht, aber dass er es tut, darauf kann ich mich hundertprozentig verlassen. Und nun heute dieses letzte Stück der Waffenrüstung, das Schwert des Geistes. Welches ist das Wort Gottes? Also Paulus sagt, wenn du so ausgerüstet bist, dann kannst du erfolgreich den geistlichen Kampf führen. Und natürlich müssen wir gerade heute genau erklären, was wir damit als Christen denn meinen. Gerade in unserer Zeit. Wir müssen deutlich machen, wenn wir als Christen vom geistlichen Kampf sprechen, dann ist das etwas total anderes als der Dschihad des Islam. Ist doch klar. Wir müssen deutlich machen, geistlichen Kampf zu kämpfen bedeutet nicht, Videos zu produzieren, mit denen man Moslems gezielt verletzt und provoziert. Das ist nicht geistlicher Kampf. Und deswegen hat Bruder Pirke, der gestern wieder die Straßenevangelisation vor Marktkauf bestritten hat, mit anderen zusammen dort ein Plakat aufgestellt. Da stand drauf: Echte Christen beleidigen keine Muslime. Jesus liebt sie. Das ist die Haltung der Christen. Echte Christen beleidigen keine Muslime. Jesus liebt sie. Wir müssen besonnen sein. Wir müssen deutlich machen, wo wir hingehören und wo wir nicht hingehören. Aber Besonnenheit, liebe Geschwister, ist etwas anderes als Feigheit. Und deshalb dürfen wir bei aller nötigen Differenzierung den Kampf nicht verleugnen, den geistlichen Kampf auch nicht unterschlagen, in den der Herr uns hineingestellt hat. Wir brauchen also beides. Wir brauchen einen besonnenen Umgang mit der Sprache, gerade gegenüber Nichtchristen auch. Wir müssen sehr klar sagen, was wir meinen und was wir nicht meinen. Und wir müssen Klartext reden. Also wir müssen ungeschmälert weitergeben, was Gott uns in seinem Wort aufträgt. Das dürfen wir nicht verschweigen und nicht verharmlosen. Und ihr Lieben, das gilt erst recht, wenn wir heute Morgen zu dem einzigen Teil der geistlichen Waffenrüstung kommen, der nicht nur zur Verteidigung dient. Und das ist das Schwert. Das Schwert des Geistes. Machaira im Griechischen, das ist das Wort, das Paulus hier verwendet. Ein bisschen kommt daher auch unser Begriff Machete, Machaira. Und auch hier gilt, in unserem multireligiösen Kontext müssen wir immer sagen, dass damit etwas total anderes gemeint ist als der Dschihad. Ihr Lieben, wenn ein korantreuer Moslem seinem entscheidenden Buch treu sein will, dann muss er bereit sein, gegebenenfalls Gewalt anzuwenden. Ein Moslem, wenn er ein treuer Moslem sein will, der dem Koran folgt, muss dazu bereit sein, weil der Koran das fordert. Aber ein bibeltreuer Christ, einer, der sich der Heiligen Schrift verpflichtet weiß, darf niemals Gewalt anwenden zur Durchsetzung seines Glaubens. Das Neue Testament lehrt ganz klar das Gewaltmonopol des Staates. Die Obrigkeit führt das Schwert und niemand sonst. Und unser Herr hat nicht umsonst gesagt, wer das Schwert nimmt, wird durch das Schwert umkommen. Matthäus 26, Vers 52. Wer das Schwert nimmt, wird durch das Schwert umkommen. Aber ein anderes Schwert müssen wir unbedingt ergreifen. Das sagt Paulus hier. Nehmt das Schwert des Geistes. Und auch Paulus schließt von vornherein alle Missverständnisse aus, welches Schwert er hier meint. Er sagt Schwert des Geistes. Es ist das Schwert des Geistes, aber es ist auch das Schwert des Geistes. Verstehen Sie, es ist nicht der Brotbeutel des Geistes. Es ist nicht das Taschenmesser des Geistes. Es ist nicht der Gummiknüppel des Geistes. Es ist nicht der Regenschirm des Geistes. Es ist das Schwert des Geistes. Das können wir nicht wegdiskutieren. Machaira. Und dann fügt Paulus gleich die Erklärung seines Bildes hinzu, welches ist das Wort Gottes. Machaira, das war das Kurzschwert des römischen Soldaten. Gladius ist der lateinische Ausdruck dafür, das war beidseitig geschliffen. Die Metallklinge konnte bis zu 25 cm lang sein. Das steckte im Gürtel, in der Schwertscheide. War manchmal mit Bronze verziert, diese Schwertscheide. Also die haben sich da sehr viel Mühe gegeben. Die Waffe war leicht und handlich. Und konnte auch im dichten Kampfgewühl eingesetzt werden. Wenn die Legionäre so eng beieinander standen, war ja auch nicht viel Platz. Und dann mussten sie eine Waffe haben, die man schnell zücken konnte und handlich anwenden. Das war Machaira. Dieses kleine, handliche Kurzschwert. Das hat Paulus hier im Blick. Meistens wurde es als Stichwaffe eingesetzt. Auf den ersten Blick sah das Kurzschwert nicht sehr furchterregend aus. Die Römer hatten eine wesentlich imposantere Waffentechnik zu bieten. Aber wenn es drauf ankam, dann erwies sich diese Waffe als ungemein wirkungsvoll. Und Paulus, unter der Leitung des Heiligen Geistes, als er ein Bild sucht für Gottes Wort, kommt er ausgerechnet auf diese Machaira, auf dieses Kurzschwert des Geistes. Und wir fragen, warum? Wenn wir unsere Bibel so anschauen, was könnte der Grund dafür sein, dass Paulus hier vom Schwert redet? Was haben ein Kurzschwert und die Bibel gemeinsam? Drei Gemeinsamkeiten drängen sich auf, die ich gefunden habe und die ich Ihnen jetzt mitteilen wollte. Erstens, Gottes Wort ist eine Geheimwaffe. Das ist das Erste. Gottes Wort ist eine Geheimwaffe. Was ist eine Geheimwaffe? Eine Geheimwaffe kann man leicht unterschätzen. Die ist auf den ersten Blick nicht sehr eindrucksvoll. Ein Buch zwischen zwei Deckeln. Es sieht zu harmlos aus. Und trotzdem hat eine Geheimwaffe eine ungemein starke Wirkung, mit der man überhaupt nicht rechnet. Zwei Buchdeckel, dazwischen ein paar Blätter Papier. Das Besondere an dieser Waffe, ihr Lieben, ist auf den ersten Blick nicht sichtbar. Die 1500 Jahre Entstehungsgeschichte. Der rote Faden, der sich durch dieses Buch hindurchzieht, von der ersten bis zur letzten Seite. Ein Wunderwerk. Die vielen erfüllten Verheißungen. Roger Libby hat ein neues Buch veröffentlicht in diesen Tagen, in denen er viele Verheißungen der Bibel zusammenstellt und beweist, wie sie sich in der Geschichte verwirklicht, realisiert haben. Die vielen Menschenleben, die durch dieses Buch verwandelt worden sind. Das sieht man diese Geheimwaffe auf den ersten Blick nicht an. Und deswegen sagen manche Dreus, auch, das ist doch auch nur ein Buch wie jedes andere. Das kann ruhig da liegen bleiben, danke. Das ist auch nur ein Buch wie jedes andere, sagen viele. Danke. Und man kann sich lustig machen über dieses Buch. Und das geschieht seit vielen Jahrhunderten, dass man sich lustig macht über dieses Buch. Im Jahr 1942 studierte Barton Payne, der später ein bibeltreuer Alttestamentler wurde, Theologie an der Westküste der USA. Und als er ins alttestamentliche Seminar kam, da nahm sein Professor die Studenten mit raus auf den Parkplatz. Er warf seine Bibel dort auf den Fußboden, nahm seinen Wagenheber, stellte seinen Wagenheber auf die Bibel drauf, hob damit das Auto auf die Bibel, sodass sie richtig zerdrückt und zerquetscht wurde. Und dann sagte er zu seinen Studenten, die Bibel ist auch nur ein Buch wie alle anderen. Sie verdient nicht mehr Ehrfurcht. Sie verdient keine größere Hochachtung. Das war eine Zeichenhandlung für angehende Theologen, die dieser Professor sich geleistet hat. Um ihnen deutlich zu machen, Leute, habt nur nicht zu viel Ehrfurcht vor dem, was zwischen diesen Buchdeckeln steckt. Man kann ruhig den Wagenheber draufstellen und es alles zerdrücken und zerfetzen. Nun, so martialisch würde man das heute nicht mehr wagen. Vielleicht mit der Bibel noch eher als mit dem Koran. Aber die Haltung der Menschen hat sich nicht geändert. Wie wird in den Schulen teilweise umgegangen mit der Bibel? Wie wird in den Familien umgegangen mit der Bibel? Weil man zu blind ist zu sehen, das ist die Geheimwaffe Gottes, die er uns, seinen Kindern, anvertraut hat, dass wir gut damit umgehen. Bis heute ist das Motto der historisch-kritischen Methode, also der Bibelkritik, das ist nur ein Buch wie jedes andere. Was habt ihr da schon an eurem Gürtel? Das ist eine antike Quellensammlung. Nun ja, aus vielen Jahrhunderten und mit einer gewissen religiösen Wirkungsgeschichte, aber es ist doch nur eine antike Quellensammlung. Und Paulus sagt, Leute, lass dich nicht ins Bockshorn jagen. Gottes Wort ist ein Schatz. Gottes Wort ist eine Geheimwaffe von wunderbarer, göttlicher Qualität. Vergiss das nicht. Lass dir das nicht ausreden. Auch wenn Leute dir das ausreden wollen, die vielleicht viel älter sind und viel erfahrener als du, lass dir das nicht ausreden. Denn diese Geheimwaffe, diese Bibel ist das Schwert des Heiligen Geistes. Und nun fragen wir, wie kommt Paulus zu dieser Behauptung? Und woran kann Paulus das festmachen? Er kann es daran festmachen, dass das Schwert des Heiligen Geistes von Gott selbst geformt ist. Es ist von Gott selbst geformt, dieses Schwert. Deswegen Schwert des Heiligen Geistes. Gott steht hinter jedem Blatt und hinter jedem Wort, das hier ursprünglich reingeschrieben wurde. Das hat Paulus in seinem zweiten Brief an Timotheus, Kapitel 3, Vers 16 gesagt. Alle Schrift, das heißt die ganze Heilige Schrift, ist von Gott eingegeben. Hinter jedem Wort steht Gott. Das sagt Paulus dort zunächst über das Alte Testament, das gilt dann aber auch für das Neue. Gott hat die Menschen mit ihren bestimmten Begabungen gebraucht. Lukas schreibt anders als Petrus. Mose schreibt anders als Jeremia. Gott hat ihren Stil mit eingebaut, ihre Begabungen. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass das Endprodukt hundertprozentig seinem Willen entspricht. Und dass in diese Bibel nur reingekommen ist, was Gott selbst da drin haben wollte. Nichts anderes. Und darum können wir mit bestem Gewissen sagen, die ganze Bibel ist Gottes Wort, ohne Ausnahme. Sie ist das Schwert des Geistes. Sie enthält nicht nur Gottes Wort, das man da mal raussuchen müsste, wo ist Gottes Wort, wo ist Menschenwort. Und dann haben wir rote und gelb angestrichene Stellen. Und das eine ist menschlich und das andere ist göttlich. Nein, die Bibel ist das Schwert des Geistes. Sie ist durch und durch das Wort Gottes. Also vom Heiligen Geist geformt. Deswegen sagt Paulus, sie ist das Schwert des Geistes. Und noch etwas anderes, warum sie das Schwert des Geistes ist. Derjenige, der das mit Demut liest und benutzt, wird vom Heiligen Geist geschult. Paulus macht auch deutlich an anderer Stelle, du kannst im Grunde genommen dieses Wort nur richtig gut und tief verstehen, wenn der Heilige Geist dich lehrt. Und wenn du ihm vertraust, wenn du sagst, Herr, ich will dir gehorchen, ich will dieses Wort verstehen, ich will in diesem Wort deine Stimme hören, ich will wissen, was du mir zu sagen hast, dann wird er zu dir reden. In 2. Korinther 2 sagt Paulus den Korinthern und auch uns, 2. Korinther 2 ab Vers 12, wir haben aber nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht mit Weisheit, wie sie menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt, also Gottes Geist, und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Der natürliche Mensch, aber das heißt der ungläubige Mensch, der vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Der geistliche Mensch aber beurteilt alles. Also Paulus sagt, du brauchst den Heiligen Geist, um Gottes Willen, um Gottes Wort zu verstehen. Und derjenige, der dieses Schwert demütig nutzen wird, er wird vom Heiligen Geist geschult. Denn dieses Wort wurde vom Heiligen Geist gebildet. Auch der römische Legionär brauchte eine Schulung. Er brauchte ein Training, um sein Kurzschwert richtig einsetzen zu können. Und wir haben Hinweise, dass man als römischer Soldat diese Angriffsbewegung zuerst gegen einen Holzpfahl trainierte. Da konnte man nicht viel kaputt machen. Und später hatte man dann lebende Sparringspartner, gegen die man mit diesem Kurzschwert übte, um es richtig effektiv einsetzen zu können, um an der richtigen Stelle zustechen zu können. Und so will der Heilige Geist uns schulen, wenn wir persönlich in der Bibel lesen. Der Heilige Geist will uns schulen, wenn wir Auslegungen des Wortes Gottes hören, zum Beispiel jetzt hier im Gottesdienst. Möge der Heilige Geist das nutzen, um sie zu schulen. Er will uns schulen, wenn wir im Wort Gottes studieren, wenn wir versuchen, die Zusammenhänge zu verstehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Bibel unter Gebet lesen. Dass wir immer sagen, Herr, lass mich verstehen, was du mir sagen willst. Ja, der Benutzer dieses Schwertes wird vom Heiligen Geist geschult. Das Schwert des Geistes. Und dieses Schwert des Geistes wird letztlich vom Heiligen Geist selbst geführt. Unser Herr hat zugesagt, wenn wir sein Wort in Anschlag bringen, was passiert dann? Dann wirkt er selbst. Dann bedient Jesus sich dieses Wortes und lässt es in den Herzen Wirkungen erzielen. Also dieses Schwert wird nicht nur vom Heiligen Geist geformt, der Benutzer wird nicht nur vom Heiligen Geist geschult, sondern es wird vom Heiligen Geist geführt, selbst geführt. Wenn du einem Menschen die Wahrheit weitersagst, die hier drin steht, dann will Jesus das benutzen, um dadurch selber am Herzen dieses Menschen zu wirken. Das siehst du nicht immer. Aber er hat versprochen, es zu tun. Du hast hier nicht irgendein weltliches Buch. Du hast hier nicht irgendeinen netten religiösen Ratgeber in der Hand. Wenn du die Wahrheit, die in diesem Buch steht, weitergibst, dann ist das das Schwert des Geistes. Und es wird vom Heiligen Geist selbst geführt. Gott steht dahinter. Wenn du ein Zeugnis gibst, dass sich beruft auf die Wahrheit dieses Buches, dann wirkt Gott selbst dadurch, um Menschen mit seiner Wahrheit und mit seinem Wort zu konfrontieren. Und Gott hat einmal gesagt, ist mein Wort nicht wie ein Feuer, wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Das ist Jeremia 23, Vers 29. Und Jesaja 55 hat gesagt, der Prophet Jesaja, dass Gottes Wort nicht leer zurückkommt, sondern dass es das ausrichtet, was Gott damit vorgesehen hat. Also es wird geführt vom Heiligen Geist. Es ist das Schwert des Heiligen Geistes. Wenn du später deine Bibel wieder einsteckst, vielleicht hast du eine mitgebracht, dann steckst du nicht irgendein Buch in deine Tasche, sondern es ist eine Geheimwaffe, die du da drin hast. Das ist das Schwert des Geistes, eine göttliche Geheimwaffe. Und das ist nicht magisch, das ist nicht verfügbar für uns wie eine Sammlung lauter Mantras, dass wir für jeden Anlass die richtige Zauberformel in der Hand haben. Aber unser Herr hat versprochen, sein Wort so zu gebrauchen, dass er dadurch wirkt. Das ist einfach ein Versprechen, auf das wir uns verlassen dürfen. Wir sehen das nicht immer. Wir sehen das oft nicht, wie der Herr wirkt. Aber er hat versprochen, es zu tun. Und die Reformatoren, die haben diese Wahrheit ganz neu begriffen. Deswegen haben sie gesprochen von der Selbstwirksamkeit der Schrift, von der, lateinisch könnt ihr gleich wieder vergessen, von der Sufficientia, von der völlig ausreichenden Selbstwirksamkeit der Heiligen Schrift, weil Gott sich dazu bekennt. Wir können viel davon erwarten. Lasst uns ganz neu dankbar werden. Lasst uns ganz neu stolz sein auf unsere Bibel. Egal, was für eine Ausgabe wir haben, solange es eine treu übersetzte Ausgabe ist, mit Goldschnitt oder im Pappdeckeln, wie auch immer. Aber lasst uns stolz sein auf diese Bibel. Sie ist eine Geheimwaffe vom Heiligen Geist geformt. Wir werden vom Heiligen Geist geschult und sie wird vom Heiligen Geist geführt. Und dann gibt uns Paulus eine zweite Information über dieses Schwert, die ist auch sehr wichtig. Gottes Wort ist nicht nur eine Geheimwaffe, sondern Gottes Wort ist eine Offensivwaffe. Eine Offensivwaffe. Dieses Kurzschwert, dieses Machaira, wurde vorwiegend als Stichwaffe eingesetzt. Das dient also nicht nur dem Selbstschutz, sondern auch dem aktiven Angriff. Damit ging man nach vorn. Der Panzer dient ja mehr dem Schutz. Der Langschild, über den wir gesprochen haben letzten Sonntag, dient dem Schutz. Der Helm dient dem Schutz. Aber die Machete, dieses Schwert des Geistes, dient dem Angriff. Es ist eine Offensivwaffe, die Gott dir damit in die Hand gegeben hat. Und unser Heerführer, also Jesus, will offensichtlich, dass wir nicht nur passiv dastehen und abwarten, wann die nächste Angriffswelle des Feindes auf uns zurollt, sondern er will, dass wir proaktiv werden, dass wir vorangehen, dass wir nicht nur reagieren, sondern dass wir agieren, dass wir vorwärts gehen mit dem Wort Gottes, dass wir nicht nur altes Gebiet verteidigen, sondern neues Terrain erobern. Also Jesus verordnet uns mit diesem Schwert des Geistes, ihr Lieben, eine Vorwärtsstrategie. Wir sollen nicht nur so ängstlich alte Pfründe verteidigen, wir sollen vorangehen. Als Jünger Jesu sollen wir Vordenker sein. Wir sind im besten Sinne die Avantgarde. Wir sind die Avantgarde als Christen. So hat es unser Herr gedacht. Und ich denke, es ist die Gefahr, dass mancher Christ sich geistig ständig nur in der Defensive befindet. Dass mancher Christ sich ständig fragt, wann kommt das neue, nächste Problem auf mich zu? Und wo muss ich schon wieder den Kopf einziehen? Und wo muss ich schon wieder vorsichtig sein? Wisst ihr, und bei manchen zeigt sich das bis in die Körperhaltung, bis in die Gesichtszüge hinein. Diese grunddefensive Haltung. Oh, was passiert da schon wieder? Und dann meinen wir wären ständig von irgendwelchen Geschossen umzingelt, die auf uns einprasseln und gewöhnen uns so eine Verteidigungshaltung an, die sich zurückzieht. Hauptsache, wir verteidigen unser Terrain und es wird immer kleiner und immer enger und am Ende stehen wir irgendwo auf einem Bierdeckel. Paulus sagt, das hast du nicht nötig. Das hast du nicht nötig. Das ist nicht die Haltung eines Königskindes. Du sollst nicht einfach ängstlich irgendwelche Besitzstände verteidigen, sondern dein Herr will, dass du vorangehst. Du bist ein Königskind. Hey, du hast eine Offensivwaffe, die ich dir in die Hand gedrückt habe. Und nun nutzt die doch auch. Es gibt ein wunderbares Pfingstlied von Philipp Spitter, das heißt, Unglaub und Torheit brüsten sich frecher jetzt als je. Darum musst du uns rüsten mit Waffen aus der Höhe. Und dann sagt er, oh du, den unser größter Regent uns zugesagt, komm zu uns, werter Tröster, und mach uns unverzagt, gib uns in dieser schlaffen und glaubensarmen Zeit die scharf geschliffenen Waffen der ersten Christen halt. Scharf geschliffen war das Kurzschwert. Scharf geschliffen ist das Wort Gottes. Wie kann diese Offensive funktionieren? Die Bibel macht deutlich, wir sollen nicht direkt gegen den Teufel vorgehen. Wir sollen nicht das machen, was manche geistliche Kriegsführung nennen, also betend durch ein Gebiet marschieren, um irgendwelche widerständigen Dämonen zu verbannen. Das ist ein magisches Denken. Das ist der Bibel völlig fremd. Das steht eher in der Tradition der katholischen Fronleichnamsprozession, diese sogenannten Märsche geistlicher Kriegsführung. Wir sollen nicht unbedingt Exorzismus betreiben mit dem Wort Gottes. Das ist uns nicht aufgetragen. Wenn jemand da Not hat, dann soll er zu einem Christen gehen und dann sollen sie beten und sich unter den Schutz und Segen von Jesus stellen und ihm alle Schuld, die da passiert ist, hinlegen und ihn um Vergebung bitten. Aber wir sollen nicht direkt gegen den Teufel kämpfen. Aber was heißt dann offensiv? Inwiefern wirkt diese Waffe offensiv? Nun, welche Munition steckt da drin, wenn man es mal mit einer anderen Waffe vergleicht? Wir feuern die Wahrheit ab. Das tun wir. Aus dieser Waffe feuern wir die Wahrheit ab. Das tun wir. Und das ist einmal evangelistisch. Wir kämpfen mit dem Schwert des Geistes gegen die Fesseln verlorener Menschen, die ohne Jesus in die Hölle gehen. Wir kämpfen evangelistisch. Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, das hier drin steht, in diesem Buch. Denn es ist eine Kraft Gottes, die rettet. Evangelistisch, offensiv. Menschen werden verändert in ihren Herzen durch die Wahrheit des Wortes Gottes. Deswegen ist es eine Offensivwaffe. Wir setzen das Schwert offensiv ein, damit Sünder aktiv überführt werden von ihrer Schuld, wenn Gott das schenkt. Wir führen ihnen offensiv mit diesem Wort die Notwendigkeit vor Augen, dass sie gerettet werden müssen durch Jesus, wenn sie nicht auf ewig verloren gehen wollen. Wir zeigen ihnen den Weg der Wahrheit. Und dabei ist das Schwert des Geistes unsere entscheidende Waffe im Kampf um Menschen. Dass ein Mensch begreift, wir haben uns das nicht ausgedacht, weil wir so stolze, eitle Christen sind, dass nur unser Weg der richtige wäre. Sondern es steht hier drin, hier im Wort Gottes steht es drin. Und dann zeigen wir das den Menschen, wie Gott uns diese Wahrheit hier offenbart hat. Und wenn Gott gnädig ist, dann lässt er das dazu dienen, dass Menschen wirklich überführt werden in ihrem Herzen. Offensivwaffe, evangelistisch, offensiv. Römer 1, Vers 16. Es hat die Kraft, dieses Wort Menschen zur Rettung zu bringen. Und so wurde Luther bekehrt durch Römer 1, Vers 16. Dadurch, dass er erkannt hat, Gottes Gnade beschenkt mich mit Rettung durch Jesus. Dieses Schwert müssen wir aber auch offensiv einsetzen, nicht nur evangelistisch, sondern auch persönlich. Dass wir uns fragen, Herr, was willst du in meinem Leben ändern? Wo wendet sich die Offensive deines Wortes gegen mein Herz oder für mein Herz, damit es frei wird von seiner Schuld? Setzen Sie sich so dem Wort Gottes aus. Manche Leute, die bewusst an irgendeiner Sünde festhalten, lesen immer weniger in der Bibel, weil sie eben diese Offensivkraft des Schwertes des Geistes fürchten. Jedes Mal, wenn sie die Bibel aufschlagen, fällt ihnen diese Sünde wieder ein, die sie nicht loslassen wollen. Da merken sie, wie offensiv die Bibel ist. Die Bibel wendet sich offensiv auch gegen mein eigenes Herz. Und es gibt eine bewegende Stelle dazu in Hebräer 4, Vers 12. Die werden viele von Ihnen kennen. Da sagt der Hebräerbrief, Hebräer 4, Vers 12, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet, Seele und Geist, also was eigentlich nicht zu scheiden ist, auch Mark und Bein. Und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Verstehen Sie, das ist die Offensivkraft dieses Wortes. Es dringt durch unser eigenes Herz. Es deckt auf, was da in unserem Gewissen sich versteckt hat. Es legt unsere Heimlichkeiten offen. Und Gott redet. Und du spürst die Offensivkraft seines Wortes. Und dann hast du die Möglichkeit, wegzulaufen und dich weiterhin zu betrügen. Oder hast du die Möglichkeit zu sagen, Jesus, du hast recht, ich ergebe mich. Ich gebe es zu. Du hast recht. Und der Finger, den du auf diese Wunde gelegt hast, hat die richtige Stelle getroffen. Und lieber Jesus, ich bitte dich einfach um Vergebung. Und ich bitte dich darum, dass du mich neu machst an diesem Punkt. Und dass du mich wieder auf den Weg bringst. Gottes Wort ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Evangelistisch, persönlich offensiv. Und dann ist Gottes Wort auch diakritisch offensiv. Das heißt, es klärt auf. Es reißt der Unwahrheit und den Ideologien und den Irrlehren die Maske vom Gesicht. Es deckt auf, wo Wahrheit liegt und wo Lüge liegt. Zum Beispiel in der Auseinandersetzung mit der Postmoderne. Da sagt Gottes Wort, doch, es gibt Wahrheit. Es ist nicht alles relativ. Die Postmoderne sagt, es ist alles relativ. Es gibt keine Wahrheit. Jeder hat nur seine subjektive, private Meinung. Und Gottes Offensivwaffe deckt das diakritisch auf und sagt, nein, es stimmt nicht. Die Bibel sagt objektiv die Wahrheit. Jesus ist objektiv die Wahrheit. Und er bindet dich an sein Wort. Paulus sagt in 2. Korinther 10, Vers 3 bis 5, das ist eine ganz, ganz wichtige Stelle für die Offensivkraft der Bibel. Und es wäre sehr schön, wenn Sie diese Stellen alle irgendwie in der kommenden Woche nochmal nachlesen würden. Sagt Paulus in 2. Korinther 10 ab Vers 3, denn obwohl wir noch im Fleisch leben, also obwohl wir noch sterbliche Menschen sind, kämpfen wir doch nicht auf fleischliche Weise. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, also nicht menschlich, sondern mächtig im Dienst Gottes Festungen zu zerstören. Paulus sagt, Gott hat uns eine Waffe gegeben, die ist mächtig. Die kann Lüge aufdecken. Die kann Festung der Ideologie und der Unwahrheit zerstören. Und dann fährt Paulus fort und er sagt, wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes. Und wir nehmen gefangen jeden Gedanken in den Gehorsam gegenüber Jesus Christus. Verstehen Sie, das ist die Offensivkraft der Bibel. Paulus sagt, wir attackieren die Lüge. Wir attackieren die unbiblische Ethik. Wir attackieren, wenn Menschen sagen, dass Homosexualität eine legitime Schöpfungsvariante ist. Wir attackieren, wenn man sagt, die Ehe kann ruhig geschieden werden. Wir attackieren, wenn man sagt, der Staat muss sich um die Kinder vor allem kümmern und nicht die Eltern. Paulus sagt, wir attackieren das. Wir attackieren das, wenn einer sagt, der Mensch ist nur ein höher entwickeltes Tier und keinem Gott verantwortlich. Und auch heute Nachmittag bei diesem Elternseminar im Rahmen des Familientages wird es darum gehen, mit der Offensivwaffe des Wortes Gottes die Ideologie der Postmoderne zu attackieren. Offensiv! Das hilft uns. Das schützt uns und unsere Familien. Offensiv, diakritisch. Paulus sagt, wir entlarven menschliche Machtkonstellationen und Gedankengebäude. Und Paulus sagt dann nicht, wir attackieren das Denken. Es geht nicht darum, das Denken zu zerstören, ganz im Gegenteil. Es geht darum, das Denken zu reinigen, das Denken zu verbessern, das Denken zu präzisieren. Und deswegen sagt Paulus ja auch hier, wir nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Jesus. Das heißt nicht, wir geben unseren Verstand an der Garderobe ab. Das heißt nicht, wir lassen uns berieseln und schalten das Denken aus. Das heißt, wir denken kritisch. Wir lassen uns von Jesus zeigen, was die Wahrheit ist, durch das Schwert des Geistes. Wir wollen ihm gehorsam werden, auch in unserem Denken. Und etwas Klügeres können wir gar nicht tun, als Jesus zu bitten, dass er unser Denken reinigt und klärt und an seiner Wahrheit ausrichtet. Offensivwaffe. Und es ist immer dieselbe Aufgabe. Falsche Gedankengebäude zerstören. Menschliche Vorstellungen und Ideologien, die uns auf einen anderen Weg führen wollen, zerstören. Und unser Denken an unserem Herrn Jesus Christus ausrichten. Uns von Jesus an die Hand nehmen zu lassen, zu sagen, Herr Jesus, sei du mein Lehrer. Richte du mich aus nach deiner Wahrheit. Das ist keine Spezialaufgabe für theologische Experten nur. Klar, es gibt Leute, die da eine besondere Begabung haben, was die diakritische Auseinandersetzung mit falschen Lehren angeht. Aber das ist eigentlich eine Aufgabe, der Herr drückt jedem seiner Jünger dieses Schwert in die Hand. Jedem seiner Jünger. Und wir sollen es alle nutzen. Das gehört auch zu den Kernaufgaben, wenn wir Kinder erziehen. Dass wir unsere Kinder lehren in dem, was die Bibel sagt. Und dass wir sie lehren, auch das, was die Lehrer sagen, zu hinterfragen, wenn es gegen das ist, was die Bibel lehrt. Es geht nicht darum, dass der Lehrer immer recht hat, sondern es geht darum, dass die Bibel immer recht hat. Und das müssen wir unseren Kindern schon deutlich machen. Leute, der Lehrer meint das gut, er will euch die Wahrheit sagen. Aber dort, wo er Sachen behauptet, die eindeutig gegen das Wort Gottes stehen, da stimmt das nicht. Da musst du zwar höflich zu ihm sein und darfst nicht so tun, als ob du mit deinen 12 Jahren die Weisheit mit Löffeln gefressen hättest, aber vertrauen darfst du nur der Bibel. Sie sagt dir die Wahrheit. Und ihr Lieben, es wird unseren Alltag stark verändern, wenn wir unseren Alltag offensiv mit dem Schwert des Geistes durchkämmen. Wenn wir immer wieder fragen, Herr, wie soll ich darüber denken? Wie soll ich darüber denken? Was ist deine Wahrheit dazu? Herr, lehre mich. Lehre mich, mein ganzes Leben in deinem Licht zu sehen. Und wir freuen uns so sehr, dass wir auch im Rahmen unseres Familientages genau diesen Ansatz verfolgen dürfen. Dass wir das Wort Gottes als eine Offensivwaffe einsetzen. Und wir müssen immer wieder klar machen, wir kämpfen damit niemals gegen unsere Mitmenschen, sondern immer für sie. Wir kämpfen um sie. Wir wollen sie gewinnen. Wir wollen sie gewinnen für Gottes Wahrheit. Wir wollen sie gewinnen für den Weg des Lebens. Wir wollen niemanden fertig machen. Und wir wissen, dass wir selbst total abhängig sind von Jesus, dass er uns den richtigen Weg führt. Wir haben selbst noch genügend Irrtümer, mit denen wir fertig werden müssen. Wir sind selbst noch genügend darauf angewiesen, dass er uns korrigiert. Dass er uns Klarheit schenkt in Fragen, die wir noch nicht richtig verstanden haben. Wir sind und bleiben alle seine Schüler. Und wir wollen regelmäßig beten, Herr, nimm unser Denken gefangen in den Gehorsam dir gegenüber. Das muss immer unser Gebet bleiben. Und Leute, es ist doch klar. dass der Teufel alles dran setzt, uns das Schwert aus den Händen zu reißen. Weil er weiß, welche Kraft von dieser Offensivwaffe ausgeht. Das weiß er doch. Das merkt er doch, wenn Menschen verändert werden dadurch, dass sie ernst machen mit dem Wort Gottes. Und der Teufel hat viele Methoden, um uns die Bibel aus den Händen zu reißen. Und die wirksamste Methode ist wahrscheinlich unsere Trägheit. Da muss er sie uns gar nicht aus den Händen reißen, da legen wir sie selber weg. Ja, und sind zu faul oder zu abgelenkt oder zu oberflächlich, um uns mit dem Wort Gottes gründlich zu befassen. Möge der Herr uns immer wieder neu den Mut schenken, immer wieder neu anzufangen. Und lass dich nicht entmutigen. Der Herr fängt immer wieder neu an und er gibt dir immer wieder eine neue Chance. Eine andere Methode des Teufels, vielleicht sein Lieblingsmittel, ist die Bibelkritik. Dass er unser Vertrauen zur vollkommenen Wahrheit dieses Wortes zerstören will. Und dann sagen wir, ja, jetzt liest du das, aber war es denn wirklich so? Kann man sich da wirklich drauf verlassen? Muss man nicht erst noch mal ein paar wissenschaftliche Aufsätze lesen, um zu wissen, was daran stimmt und was daran nicht stimmt? Und schon haben wir ein gebrochenes Schwert. Wir haben ein Schwert, das in unseren Augen nicht mehr fest ist, sondern das zerbrochen ist. Und wie willst du kämpfen? Mit einem gebrochenen Schwert. Deswegen sagt der Herr, nein, du brauchst keine Angst zu haben. Mein Wort ist wahr. Du kannst dich hundertprozentig drauf verlassen. Und du kannst es voll einsetzen. Es ist voll belastbar. Es ist voll tragfähig. Es ist voll durchsetzungsfähig im Kampf des Glaubens, dieses Wort. Und dazu will Paulus uns ganz neu ermutigen. Er will sagen, du hast nicht den geringsten Grund zu resignieren. Und wenn die manchmal noch so frech sind mit ihrer Bibelkritik und wenn die noch manchmal noch so dreist tun und wenn die sich in den Medien noch so viel Gehör verschaffen können, du hast keinen Grund, klein beizugeben. Du hast keinen Grund, zurückzustecken. Du musst keine Angst haben. Deine Waffe ist stark. Und der Herr, der dich lehrt, diese Waffe zu gebrauchen und der dabei hinter dir steht, der ist erst recht stark. Also, Geheimwaffe und Offensivwaffe. Und was bedeutet offensiv im Unterschied zu defensiv? Das kann man gut beim Fußball studieren. Einige von Ihnen erinnern sich wahrscheinlich noch an den Frühsommer, an das Champions League-Endspiel Bayern gegen Chelsea. Vielleicht wissen Sie es noch, die Bayern haben offensiv dominiert. Die Bayern haben den Gegner eingeschnürt. Das sah gut aus und trotzdem hat Chelsea am Ende gewonnen, die Champions League, wenn auch unverdient, muss man dazu sagen. Warum hat Chelsea gewonnen? Weil die Bayern bei aller Offensive nicht präzise genug gespielt haben. Das war ihr Problem. Sie haben nicht präzise genug gespielt. Die Pässe kamen oft nicht an. Sie haben sich 20 Ecken etwa erarbeitet und kaum eine echte Chance dabei rausgespielt. Das ist das Problem. Man kann offensiv sein und trotzdem nicht präzise genug. Und was die Bibel uns lehrt, ist nicht eine blinde Offensive. Blinde Offensive ist Fanatismus. Einfach anrennen, einfach Augen zu und drauf. Sondern die Bibel zeigt uns noch eine dritte Qualität, die Gott diesem Kurzschwert beigelegt hat. Und das wollen wir zum Schluss uns noch kurz ansehen. Nehmt das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes. Und wissen Sie, da steht im Griechischen ein seltener Ausdruck. Normalerweise steht für Wort im Griechischen Logos. Hier steht aber Rhema. Und Rhema meint die einzelnen Wörter und Aussagen. Also Rhema betont besonders die Einzelheiten. Das ist hier gemeint, das ist kein Zufall. Vielleicht könnte man etwas freier übersetzen, nimm das Schwert des Geistes, welches aus den einzelnen Wörtern Gottes besteht. Nimm das Schwert des Geistes, welches aus den einzelnen Wörtern Gottes besteht. Und das ist das Letzte, Gottes Wort ist nicht nur eine Geheimwaffe, Gottes Wort ist nicht nur eine Offensivwaffe, sondern Gottes Wort ist eine Präzisionswaffe. Gottes Wort ist eine Präzisionswaffe. Es kommt auf die Einzelheiten an. Wir müssen präzise zielen. Wir müssen genau hinschauen. Das Kurzschwert, ich sagte, es war für den Nahkampf bestimmt. Das ist Stiletto. Das ist nicht Säbel, sondern Florett. Präzisionswaffe. Und genau diese Exaktheit hat Paulus auch von seinen Mitarbeitern eingefordert. Es gibt eine großartige Stelle dazu, die überliest man schnell in 2. Timotheus 2, Vers 15. Die will ich noch vorlesen. Da sagt Paulus zu Timotheus, bemühe dich darum, dich vor Gott zu erweisen als einen rechtschaffenen und untadeligen Arbeiter, also Schufter auf Deutsch,
der das Wort der Wahrheit wörtlich gerade schneidet.
Sei fleißig, arbeite, sei gründlich und schneide das Wort der Wahrheit gerade, präzise. Guck genau hin. Da steht natürlich Paulus alter Beruf als Zeltmacher im Hintergrund. Da mussten die Häute der Tiere sauber übereinander gelegt werden, damit die Zelte später nicht rissen. Und um sie sauber übereinander legen und zusammennähen zu können, musste man sie gerade schneiden. Und so sagt Paulus, schneide das Wort Gottes gerade. Schau genau hin, sei präzise, lern es gut kennen. Und das erfordert Arbeit. Muss dir Zeit nehmen für die Bibel. Muss dir Zeit nehmen, Predigten zu hören. Muss dir Zeit nehmen, dann und wann auch mal vielleicht einen guten Bibelkommentar dazu zu lesen von einem vertrauenswürdigen Ausleger. Aber vor allem immer selber wieder in die Bibel rein. Für Gottes Wort nehme ich mir Zeit. Sei ein Arbeiter, sagt Paulus. Und geh mit der Bibel nicht um nach der Schmetterlingsmethode. Was macht der Schmetterling? Der hüpft von Blüte zu Blüte. Und der hüpft mal drauf und hüpft wieder runter und hüpft wieder weiter. Sondern befasse dich mit der Bibel nach der Bienenmethode. Die Biene, die kriecht tief hinein. Die Biene, die saugt alle Nektar und alle Pollen, die sie fassen kann. Und wenn sie auch hungrig hineingeflogen ist in den Kelch, kommt sie doch gesättigt wieder heraus. Versuch du, nach dieser Bienenmethode das Wort Gottes zu studieren. Manchmal hast du nicht viel Zeit, dann lies wenigstens einen kleinen Abschnitt. Aber such dir immer wieder in deiner Woche solche Oasen, in denen du dir Zeit nimmst, das Wort Gottes zu studieren. Und wenn du erst mal mit 20 Minuten oder einer halben Stunde beginnst, wenn du es noch nicht gemacht hast, wie viel Zeit nimmst du für alle möglichen anderen Dinge? Für Fernsehen, für mittelmäßige Zeitungsartikel, für Nichtstun. Manchmal muss es auch sein, um sich zu erholen. Aber es wäre so lohnend. Es wäre so lohnend, wenn du es immer mehr lernst, einzudringen in das Wort Gottes. Und ein paar Hilfsfragen dazu haben wir auf den Gottesdienstzettel geschrieben. Diese vier Fragen. Was sagt der Text über Gott? Ist dort in diesem Text vielleicht eine Warnung gegeben? Oder ein Versprechen? Und dann das dritte. Gibt es ein gutes Beispiel, ein schlechtes Beispiel, das mir gezeigt wird? Und schließlich, wie kann ich das, was ich jetzt gelesen habe, anwenden auf mein Leben? Was davon kann ich heute oder morgen umsetzen? Du wirst nicht in jedem Text auf jede Frage gleich viele Antworten finden. Aber das ist einfach mal ein Schlüssel, mit dem man anfangen kann. Da liest man diese 10 oder 15 oder 20 Verse. Wer noch nicht viel gelesen hat, könnte zum Beispiel mal mit dem Markus-Evangelium anfangen, dem zweiten Evangelium. Und immer so 15 Verse, je nachdem, wie die Abschnitte aufgeteilt sind. Und dann stell mal diese vier Fragen und du wirst staunen, was du alles herausbekommst. Und bete darüber und sag, Herr, ich will jetzt dein Wort studieren. Ich habe verstanden, dass dein Wort eine Geheimwaffe ist. Ich will es besser kennenlernen. Ich will damit treuer umgehen können. Und ich will auch die einzelnen Zusammenhänge besser verstehen. Bitte hilf mir. Und Herr, ich lese es jetzt und ich bitte dich, dass du zu mir redest. Und das wird nicht immer gleich so der Big Bang sein, der dich durchzuckt. Manchmal hast du es einfach gelesen und sagst, Herr, heute habe ich nicht so die große Erkenntnis gewonnen, aber es ist dein Wort und stärke mich dadurch. Und dann wird der Herr dich dadurch stärken. Und dann wirst du wiederum Tage haben, wo du Entdeckungen machst, über die du dich freust und die du mitnehmen kannst in die nächsten Tage hinein. Aber mach das. Du hast diese Geheimwaffe, du hast diese Offensivwaffe, du hast diese Präzisionswaffe vom Herrn in die Hände gelegt bekommen. Es stecken so unendlich viele Möglichkeiten darin. Es ist so kostbar. Es wird deinen Glauben dermaßen stark machen. Du wirst staunen, was alles passiert. Und schau, sogar unser Herr hat doch die Bibel eingesetzt als Präzisionswaffe. Deswegen haben wir ja von Bruder Donner die Lesung gehört aus Matthäus 4 im ersten Teil des Gottesdienstes, wie selbst unser Herr immer wieder gesagt hat, es steht geschrieben. Und dann hat er exakt den Bibelvers in den Zusammenhang gebracht, der genau passte. Natürlich kannte Jesus das Alte Testament noch besser als du und ich, aber wir wollen es kennenlernen. Und wenn sogar unser Herr mit der Bibel argumentiert hat, wie viel mehr haben wir es nötig? Wie lohnend ist das? Wie schön? Wie reich? Verstehst du, dieses Schwert, das war nicht als Zierde für den Gürtel des Legionärs gedacht, sondern das war ein Handwerkszeug. Diese Präzisionswaffe war ein Handwerkszeug, mit dem er trainieren musste, es richtig einzusetzen. Ach, lass es uns doch immer wieder versuchen. Lass uns doch immer wieder den Reichtum dieses Wortes ausschöpfen. Lass uns das nicht einfach links liegen lassen. Und dann werden wir immer mehr erfahren, was ein alter schottischer Pastor einmal gesagt hat, Thomas Guthrie. Er hat gesagt, die Bibel ist eine Schatzkammer voller himmlischer Waffen. Ein Laboratorium mit unfehlbar wirksamer Medizin. Eine Mine mit unausschöpflichen Bodenschätzen. Sie ist eine Landkarte für jede Straße, eine Seekarte für jedes Meer. Die Bibel ist eine Medizin für jede Krankheit und eine Salbe für jede Wunde. Nimm uns unsere Bibel und unser Himmel hat seine Sonne verloren. Zitat Ende. Nimm uns unsere Bibel und unser Himmel hat seine Sonne verloren. Und Leute, bitte lasst euch nicht vom Teufel übertölpeln. Das sagt Jesus doch schon im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld in Lukas 8, dass das Wort ausgestreut wird. Und was macht der Teufel? Der versucht es zack, zack, zack gleich wieder einzusammeln. Dass es keinen Boden findet, dass es keine Frucht hervorbringt. Und vielleicht hörst du das jetzt und bist irgendwo nachdenklich geworden und sagst, ja, ich muss meine Bibellesepraxis ändern. Ich muss treuer werden. Und dann hörst du heute Nachmittag ein Beispiel dafür, was es bedeutet, dieses Schwert des Geistes offensiv anzuwenden. Und dann sagst du, ja, ich muss manches in meiner Erziehung praktisch ändern. Und dann kommt die lange Fahrt nach Hause, manche hat es vielleicht ein bisschen weiter, kommt ein Stau oder kommt es nach Hause hier in der Nachbarschaft und da liegt die nächste Rechnung auf dem Schreibtisch, die gestern noch mit der Post kam. Und dieser und jener Ärger und die neue Woche beginnt und die ganzen Aufgaben sind wieder da und morgen ist das nächste Kundengespräch und das zerblasst. Lass den Teufel nicht das Wort dir wegnehmen. Der Teufel will unser Vertrauen in die Bibel erschüttern durch die Bibelkritik. Er will uns glauben machen, die Bibel würde für die entscheidenden Fragen des Menschseins nicht ausreichen. Für die Seelsorge brauchten wir vor allem psychotherapeutische Methoden und nicht in erster Linie die Bibel. Das reiche nicht. Der Teufel geht an den Bibeltext ran, indem er Bibelausgaben erscheinen lässt, die sagen, ja, wir wollen die Bibel den Menschen näher bringen, aber die sie verfälschen, wie diese Bibel in gerechter Sprache oder diese sogenannte Volksbibel mit X. Kann man auch sagen, das ist ein Satz mit X. Und der Teufel will uns vor allem müde machen. Er will uns ablenken. Er will uns erschöpfen. Ihr Lieben, und darum ist es so wichtig, dass wir unsere Bibel immer besser kennenlernen. Und darum bin ich dankbar für all die Brüder und Schwestern, die mir ein Vorbild darin geworden sind, was es bedeutet, treu mit der Bibel zu leben. Ich bin so dankbar für diese Vorbilder. Und dieses Kleinschwert wirklich präzise zu gebrauchen. Und bitte haltet das fest. Gründlicher Umgang mit der Bibel ist keine Geheimwissenschaft. Gründliches Studieren der Bibel ist kein Sonderrecht für Theologen, sondern unser Herr will das jedem aufschließen. Der muss nicht unbedingt Griechisch und Hebräisch kennen, um die Bibel studieren zu können. Das ist hilfreich, das kann manches ein bisschen deutlicher noch machen, aber das ist nicht nötig. Du kannst ein vollwertiges Bibelstudium betreiben, ohne Hebräisch und Griechisch zu können. Ohne 10 Semester Theologie studiert zu haben. Der wichtigste Lehrer ist Jesus. Und der Heilige Geist unterweist dich, wenn du ihn darum bittest. Und darum etwa hat William Tyndale, der große englische Bibelübersetzer, sich geschworen. Er hat gesagt, jeder englische Landarbeiter und jeder englische Junge, der einen Pflug zieht, soll einmal in der Lage sein, Gottes Wort zu lesen und Gottes Wort zu verstehen. Und deshalb hat er die Bibel übersetzt ins Englische. Und es ist gelungen. Und Martin Luther, schaut, nachdem er selbst die Rettung in diesem Buch gefunden hatte, nachdem er selbst vor allem dann am Ende durch das Studium des Römerbriefes zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus durchgedrungen war, was hat er gemacht? Hat die Bibel übersetzt. So ganz nebenbei hat er noch diese riesige Kulturleistung vollbracht, der deutschen Sprache das entscheidende Gepräge zu geben, das fiel gewissermaßen nebenbei noch so mit ab. Aber darum ging es gar nicht. Luther wollte nicht in erster Linie eine Kulturleistung vollbringen, sondern er wusste, Menschen brauchen das Wort Gottes. Sie müssen es selber lesen können. Sie müssen selber hören, wie der lebendige Jesus Christus dadurch zu ihnen redet. Sie brauchen das Wort Gottes. Und darum hat er es übersetzt. Und darum können wir es lesen seit vielen Jahrhunderten. Das ist ein Schatz. Eine göttliche Geheimwaffe, eine göttliche Offensivwaffe und eine göttliche Präzisionswaffe. So lass uns treu damit umgehen. Lass uns dieses Schwert regelmäßig gebrauchen. Und wenn hier jemand sitzen sollte, der noch wenig Erfahrung damit hat, fangen Sie einfach an. Fangen Sie einfach an.
Nehmen Sie sich den Zettel, den Sie heute ja mitnehmen, nach Hause hoffentlich, legen Sie ihn in die Bibel, schlagen Sie morgen früh oder heute Abend das Markus-Evangelium auf und stellen Sie mal diese vier Fragen. Und zu einer werden Sie bestimmt was rausfinden. Und beten Sie und sagen, Herr, ich will dein Wort verstehen. Sie müssen noch nicht alles kennen. Das kommt mit den Jahren, das kommt mit den Jahrzehnten. Manchmal haben Sie ein neues Computerprogramm, das Sie noch nicht ganz ausschöpfen, aber dann fangen Sie trotzdem erstmal an. Sie fangen erstmal mit den Funktionen an, die Sie verstanden haben. Und nach, vielleicht hilft Ihnen noch jemand dabei, ich brauche mal so eine Hilfe beim Computerprogramm, schöpfen Sie es dann etwas weiter aus. Machen Sie es mit der Bibel doch genauso. Fangen Sie mit dem an, was Sie verstehen. Und Gott hat das versprochen. Er hat gesagt, wenn du die Bibel mit offenem Herzen liest, dann wirst du mich da drin finden. Dann wirst du meine Wahrheit immer besser verstehen. Dann wirst du voller Staunen merken, das ist wirklich eine Geheimwaffe. Und damit geht's wirklich voran. Und damit verstehe ich die Welt wirklich besser. Und damit kann ich meine Kinder besser erziehen. Und damit kriege ich Mut, wenn ich wieder mal total da sitze und sage, wie soll es weitergehen? Und dann schlage ich einen Psalm auf. Ich schlage ein Wort Jesu auf. Und Gott redet dadurch zu mir und richtet mich wieder auf. Jeder soll seine Bibel haben. Fang damit an. Bleib dran. Und diejenigen, die hier regelmäßiger herkommen, das fiel mir bei der Predigtvorbereitung noch ein, die können es sich ja vielleicht auch zur Angewohnheit machen, ihre Bibel, aus der sie normalerweise lesen, einfach mitzubringen. Wir haben unseren Zettel mit dem Predigtext, den gibt es auch nach wie vor, aber es kann doch hilfreich sein, die eigene Bibel mitzubringen, sich hier die eine oder andere Sache anzustreichen, zu notieren. Und wenn ich dann sage, wir lesen den Predigtext, dann wird es rascheln hier in diesem Raum. Und viele werden da sein, die ihre eigenen Bibeln haben und aufschlagen. Und da siehst du, oh Mensch, auf der Seite habe ich schon drei Dinge angestrichen. Mal sehen, ob der Pastor das auch entdeckt hat. Und so lebst du mit dieser Bibel und nimmst sie mit. Das wäre mein Rat. Einfach mitbringen zur Predigt und aufschlagen und mitschreiben und den Pastor an das erinnern und aufmerksam machen, was er nicht gesehen hat und alle, die hier predigen. Du musst nicht enttäuscht sein, wenn du nicht sofort etwas Spektakuläres entdeckst, sondern lass einfach Gottes Wort an dir wirken. Hab Geduld, gib dir Zeit. Gott hat Zeit, Gott hat Geduld mit dir. Aber nutze diesen wunderbaren Schatz und lass dich um nichts in der Welt von dieser irrigen Parole verrückt machen und entmutigen, das sei ja sowieso alles so schwer und das sei ja sowieso alles nur für Leute, die sich auskennen und die das studiert haben. Das ist Quatsch. Und deshalb schließe ich mit Konrad. Konrad war und ist ein Brummifahrer, ein Fernfahrer. Und Freunde unserer Gemeinde, die auch häufig zu den Bibeltagen hier sind, aus Gevelsberg, haben eine besondere Liebe zu diesen Fernfahrern. Und deswegen haben sie einen Gospel-Truck auf den Weg gebracht. Das ist ein riesiger Lastwagen, den sie zur Missionsstation umgebaut haben. Und an einigen Tagen im Monat fahren sie dann auf einen Rastplatz irgendwo auf den Autobahnen Deutschlands, stellen sich dorthin, laden die Brummifahrer zu Kaffee ein, haben dort ein Krökelgerät, mit dem sie spielen können, bieten Gespräche an und sagen, wir sind Christen. Wir sind für euch da. Wir wollen euch sagen, was unser Leben verändert hat. Und gerade wir, die wir uns auskennen damit, was Fernfahrer bedeutet, auch die besonderen Sorgen und Nöte der Fernfahrer, die verstehen sie. Und so kommen sie mit denen ins Gespräch. Und wenn es gut läuft, können sie den Brummifahrern, wenn die dann weiterfahren, eine Bibel in die Hand drücken. Und so war es bei Konrad. In der Nähe von Schwerin im Sommer 2008. Er kommt rein in den Gospel-Truck, sie reden mit ihm, erklären ihm das Evangelium. Und bevor Konrad den Wagen verlässt und weiterfährt mit seinem Brummi gegen Mitternacht, geben sie ihm noch eine Bibel mit und eine CD mit christlichen Fernfahrerliedern. Diese CD heißt Flensburg übrigens. Die Punkte in Flensburg verschwinden irgendwann mal, die Punkte bei Gott kann uns nur Jesus abnehmen. Das ist der Sinn dieses Liedes. So, und hinterher, wenn die Fernfahrer dann mit Bibel und CD wieder rausgehen, dann beten sie in der Regel noch für die und sagen, Herr, gehe mit ihm und rühre ihn an durch dein Wort. 4 bis 6 Wochen später geht die Tür auf zum Truck. Sie sind auf einem Rastplatz in Lichtendorf, also diesmal nicht direkt bei Schwerin, sondern in Lichtendorf. Und wer steht in der Tür? Konrad. Er ist quer über die Autobahn rübergelaufen, weil er gerade in die andere Richtung fuhr. Und er sagt, der Gospel-Truck ist da. Und er war so erfüllt und voller Freude, dass er die Autobahn kurz überquert hat, ist nicht zur Nachahmung empfohlen. Und dann kommt er rein und sagt, ich habe Jesus gefunden. Und er berichtet, wie er sich bekehrt hat, wie er wirklich seine Sünden Jesus hingegeben hat, gesagt, bitte vergib mir. Und er berichtet, wie er in diesen wenigen Wochen schon einige Dinge in seinem Leben
praktisch umgestellt hat. Und die freuen sich natürlich, die Leute vom Gospel Truck, und sie sagen, Mensch, wie hast du das alles in dieser kurzen Zeit rausgekriegt? In welche Gemeinde bist du gegangen? Wo hast du das her? Wer hat dir das gesagt? Ich sagte, warum welche Gemeinde? Ihr habt mir doch die Bibel gegeben. Und diese Bibel, die sie ihm mitgegeben haben, nichts sonst. Sie haben extra nachgefragt, weil sie so perplex waren, dass der Brummifahrer Konrad in 4 bis 6 Wochen so viel Weltstürzendes, Entscheidendes verstanden hatte. Ich sagte, warum? Ich hatte doch eure Bibel. Darin habe ich gelesen. Ja, und jetzt seht ihr, was rausgekommen ist. Die Veränderung seines Herzens, die Veränderung seines Denkens, sie hatte begonnen, weil er diesem Wort begegnet war. Und er ist nicht nur einem theoretischen Buch begegnet, sondern in diesem Wort ist er dem begegnet, der uns dieses Wort geschenkt hat, dem, der durch dieses Wort spricht, dem lebendigen Gott, der hinter jedem Wort steht, was hier drin steht. Und Gott hat versprochen, dass er auch in deinem und in meinem Leben durch dieses Wort wirken will. Lass uns diesem Wort vertrauen. Lass uns darin studieren. Und lass uns dieses Wort noch vielen anderen Menschen nahebringen. Die große Wahrheit, die sich hier findet. Gott ist der Herr und er rettet Menschen für die Ewigkeit. Amen.